Herzlich willkommen zum Podcast Work Spotlight der Universitätsmedizin Greifswald.
Dem Ort, an dem Wissen auf Unterhaltung trifft. Wir sind eure Gastgebenden, Markus
und Martin. Und wir freuen uns, euch heute auf eine Reise mitzunehmen, welche vollgepackt ist mit faszinierenden Erlebnissen,
inspirierenden Gesprächen und fundierten ExpertInnenwissen. Alles in Kooperation mit Radio 98.1. Einen wunderschönen guten Tag heute zum Podcast Work Spotlight. Heute einmal in dem Bereich der Kinderonkologie und mit Mary Rosolski. Eins kurz vorab, Markus, der ist heute leider ausgefallen, der kuriert sich ein bisschen aus und muss sich sozusagen auch einmal zurücklehnen und einmal heute zuhören. Kurz in dem Bereich der Kinderonkologie, jährlich ungefähr bei uns am Haus 35 PatientInnen. Und darum kümmern sich genau 25 Menschen auf der Station. Und seit 2010 ist die Kinderonkologie auch im Bereich der Kinderklinik bei uns am Standort. Davor auch ganz klassisch in der Stadt verteilt, in der Soltmannstraße. Wir haben bei uns am Standort 10 Betten. Und Mary, um die es heute auch auf jeden Fall hauptamtlich geht, ist schon seit knapp über 40 Jahren auf dieser Welt. Und seit der Ausbildung bei uns an der UMG. Ich habe damals gar nicht gefragt, Mary, als wir uns vorgesprochen haben, ob du auch in der UMG geboren wurdest.
Ja, wurde ich auch. Ja, ja, tatsächlich.
Also sozusagen Luftlinie von hier, 50 Meter.
Ja.
Ja. Genau. Seitdem ist viel passiert. Du hast viele Qualifikationen, bist Fachpflegekraft für Anästhesie und Intensiv, Schmerzexpertin und hast deine Leitungsausbildung gemacht. Und das ist sozusagen deine Basis des ganzen Könnens. Seit 2000 bist du Kinderkrankenschwester auf der Kinderonkologie und seit jetzt im 11. Jahr Führungskraft in dem Bereich.
Genau, ja.
Mhm. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Die erste Frage, die mir eingefallen ist für den Bereich, was macht denn dein Arbeitsbereich so besonders und was denkst du, wo daran unterscheidet der sich ganz genau?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die sich zur Erwachsenenkrankenpflege einfach unterscheiden. Zum einen sind Kinder ja auch keine kleinen Erwachsenen. Und bei uns, speziell auf der Kinderonkologie, ist, glaube ich, das Besondere auch, dass wir nicht nur unsere erkrankten Kinder haben und Jugendlichen, sondern auch die Familien mit vor Ort. Also immer ein Elternteil mit da und häufig auch Geschwisterkinder oder Oma, Opa und im Prinzip die ganze Familie betreuen.
Kannst du dich noch an den ersten Tag da in 2000 erinnern? Jetzt mittlerweile ja schon 24 Jahre her. Ich meine, das Alter sieht man dir nun wirklich nicht an.
Danke. Ne? Danke.
Aber so den ersten Tag, in dem man in so einem doch, sag ich mal, ganz speziellen Setting kommt, da hat man ja bestimmte Vorstellungen oder bestimmte Gefühle.
Ja, also tatsächlich, ich habe ja auch meine Prüfung auf der Kinderonkologie gemacht und ich weiß auch noch ganz genau, mein erster Tag, dass ich so gedacht habe, oh wei, jetzt hast du die ganze Verantwortung. Also ich bin ja dann sozusagen in eine neue Rolle gerutscht und ja, das muss man auch erst lernen. Dann für die Dinge, die ich täglich mache, auch alleine verantwortlich zu sein. Hm.
Das ist, glaube ich, mehr der Sprung von, ich kann mich da noch dran erinnern, wenn man noch Auszubildender war, dann hieß es manchmal so, wenn nicht so viel los war, hast Kopfschmerzen, kannst mal nach Hause gehen. Hm. Das kann man dann ein paar Monate später nicht mehr sagen. Dann ist man auf einmal bis zum letzten Minute ist man da. Hm. Kannst du dich noch an deine erste Patientin erinnern, deinen ersten Patienten?
Na, so die erste Patientin nicht. Dadurch, dass ich als Schülerin halt auch in meiner Prüfungsvorphase auch lange auf der Station war. Aber es gibt einfach auch Patienten, die ich lange mitgenommen habe, auch aus der Schülerzeit, ne, an die ich auch heute noch denke, wenn ich zum Beispiel einen Kiri-Käse kaufe. Oder ja, also ganz bestimmte Sachen, die mich mit Patienten verbinden, dann denke ich halt oft auch noch an diese Patienten, ja.
Wenn du dich daran zurückerinnerst, siehst du manchmal dieselben Sorgen und Nöte, wenn jetzt Prüfungsschüler zu dir kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da nach wie vor gut reinversetzen. Ne? Also einfach, weil das Thema sehr komplex ist und also ganz wichtig ist mir auch immer ja jetzt auch als Leitung, dass die Schüler auch abgeholt werden und gerade am Anfang muss man gucken, kommen sie auch mit den Krankheitsbildern klar. Mhm. Ne? Also ich hatte auch schon Schüler, die nach anderthalb Stunden gesagt haben, sie können das hier halt nicht mehr. Oder die dann einige Tage krank gewesen sind, wo man dann gefragt hat, was ist los? Und die dann gesagt haben, sie packen das einfach nicht. Und gerade wenn Schüler kommen, erstes, zweites Lehrjahr, dann muss man auch gucken, weil wir auch Jugendliche betreuen. Die sind dann häufig im ähnlichen Alter. Mhm. Und da muss man schon sehr sensibel sein, finde ich. Also das machen die Kollegen auch. Da muss man auch mal gucken, dass es den Schülern gut geht, weil das ist dann schon eine andere Situation. Also wenn man dann auch irgendwie 18, 19 ist und dann auf einen Patienten trifft, der genauso alt ist und dann so eine schwere Erkrankung hat.
gerade weil wir auch eine Region sind, manchmal überschneidet sich da wahrscheinlich auch im Stadtbild schon mal gesehen, sozusagen aus der gleichen Schule. Da kommen dann ja mehrere Faktoren noch einmal zusammen. Mhm. Also ich stelle mir Kinderarbeit mit in der Pädiatrie Kindern immer so vor, dass man viel mit Erwachsenen, also mit Angehörigen zu tun hat, mit den Eltern. Wie kann man sich das vorstellen? Also kommt ein Kind, ein neuer Patient, Patientin zu euch und wie stellt sich sozusagen so ein Aufnahmeprozess dar? Also einfach, man ist da wahrscheinlich in einer hochemotionalen Situation. Kind ist mindestens schwer krank. Ja. Und wie sieht so der erste Tag, die ersten Tage bei euch auf Station aus?
Ja, also für die Familien bricht natürlich erstmal häufig auch eine Welt zusammen. Meistens ist es so, also wenn ich jetzt mal von der Leukämie ausgehe, manchmal haben die Kinder schon eine längere Krankengeschichte hinter sich, ne? Und nicht selten, gerade Patienten, die dann kommen, wo ein Verdacht auf eine Leukämie besteht, sind lange krank, häufig erkältet, haben dann blaue Flecken und gehen dann zum Kinderarzt und dann wird meistens ein Blutbild gemacht und dann werden die Familien oder das Kind dann in die Klinik überwiesen und da muss man schon mal vorsichtig die Verdachtsdiagnose äußern und dann werden die Eltern natürlich schnell hellhörig und dann geht halt das ganze Prozedere los. Man muss Knochenmarkpunktionen machen, Blutentnahmen, ne? Und wenn sich dann die Diagnose herausstellt, dann folgt natürlich erstmal ein langes Aufklärungsgespräch, was natürlich auch sehr viel Empathie erfordert, sowohl vom ärztlichen Dienst als auch von der Pflege. Und dann bricht einfach mal erstmal eine Welt zusammen, ne? Weil die Eltern mit solchen Diagnosen natürlich nicht rechnen, wenn sie zum Kinderarzt gehen, ne? Also sie denken, vielleicht hat ihr Kind eine Angina oder ja, ne, einfach gerade ein schlechtes Immunsystem, weil gerade Winter ist und alle Kinder krank sind und dann kommen wir mit der Diagnose Leukämie zum Beispiel, ne, es können auch andere Sachen sein und dann müssen sie sich erstmal damit beschäftigen, ne, also und dann geht natürlich auch eine Kette an Untersuchungen und Diagnostik los, also wenn die Diagnose steht, dann fangen wir natürlich auch relativ schnell mit der Therapie an, das ist auch ganz wichtig und dann erfolgt ganz viel Diagnostik und das sind sehr anstrengende Tage für die Familien. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Familienkonstellation erstmal wieder neu aufgestellt werden muss, weil ein Elternteil ja immer in der Klinik ist, der Papa oder die Mama dann mit den Geschwisterkindern, wenn es welche gibt, zu Hause. Also da ist erstmal viel Organisation für die Familien.
Erwachsene haben ja im besten Fall nochmal ein soziales Umfeld, können sich einlesen, können sich verschiedene Coping-Strategien widmen. Wenn ich mir das jetzt vorstellen soll, wie sagt ihr das einem 6-jährigen Kind? Und wo ist der Unterschied vielleicht zu einfach so pragmatisch zu einem pubertierenden Kind? Mhm. Weil das sind ja auch andere Gespräche mit einem 6-jährigen Kind. Wird man ja, wenn ich an meinen Lütten denke, mit dem wird man ja kaum 10 Minuten am Stück sprechen können über die Zukunft.
Also bei so einem kleinen, also beim Grundschulkind oder auch beim Kleinkind ist es halt so, dass die häufig sehr viel Angst vor den diagnostischen Untersuchungen haben, von der Blutentnahme. Ne? Das sind so dann in dem Moment die Hauptprobleme, die Kinder haben. Bei den Teenagern ist es natürlich halt so, dass die häufig auch schon mal googeln und sich im Internet belesen, ne? Und dann natürlich auch viele schreckliche Beispiele lesen. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, dann die Kinder mit einzubeziehen und sie dann auch wirklich aufzuklären. Ne? Wie sieht die Prognose aus? Was machen wir an Therapie? Und ganz wichtig ist auch die Länge der Therapie. Also unsere Kinder haben wir ja meistens Monate bis Jahre, betreuen wir sie. Also geht auch die Grundtherapie. Und die stellen dann schon mal gezielter Fragen auch, ob sie sterben müssen oder wenn wir jetzt mal ein Kind mit einem Hirntumor aufnehmen, ne? Also wenn dann OPs anstehen, also sehe ich hinterher anders aus oder, ne? Also damit beschäftigen sie sich dann schon. Und ganz wichtig natürlich auch mal bei den Mädchen, wenn sie dann kommen mit langen Haaren, ne? Dann fallen die Haare nach der Chemotherapie aus. Also das sind schon Sachen, die man vorher auch ansprechen muss und wo sie dann auch aufgefangen werden müssen.
Ist das etwas so was Pragmatisches, wo man sagt, lange Haare, macht man in dem Alter auch Perücken? Oder ist das unüblich?
Ja, also nee, also wir bieten es auf jeden Fall an. Hm. Ne? Also, aber wir haben die Erfahrung gemacht, auch jetzt in meiner ganzen Zeit eigentlich, dass die Kinder sie nicht aufsetzen. Hm. Oder auch die Teenager. Also ich weiß es nicht, mir fallen jetzt spontan so 2 Mädchen ein, die Perücke wirklich immer getragen haben. Aber die meisten setzen dann eine Mütze auf oder ein Basecap. Aber die Perücke tragen sie meistens dann nicht, weil sie auch ein bisschen piekt und manchmal unangenehm ist, gerade im Sommer. Obwohl sich das auch schon verbessert hat, ne? Also in all den Jahren, da gibt es auch schon tolle Modelle. Aber in der Regel ist es erstmal der erste Schock. Mhm. Und wenn der überwunden ist, dann greifen sie meistens mehr zu Tüchern oder Mützen.
Okay. Mhm. Weil du gesagt hattest, mehrere Monate, Jahre. Für mich war das ja, ich weiß gar nicht, da habe ich irgendwann mal mit dir in einem Leitungsseminar gesessen. Und da war so ein Aha-Effekt, ja stimmt, die haben sogar Schule da. Also kommen ja auch Lehrer zu euch.
Ja.
Wie stelle ich mir so einen Tag vor? Mary Rosolski fährt morgen am Mittwoch in die UMG. Um, weiß nicht, 6.30 Uhr, 7 Uhr beginnt der Dienst. Was passiert so? Bis 12 Uhr, bis zum Mittag.
Also wir haben natürlich ein großes Netzwerk auch auf Stationen. Und was mich auch sehr freut, dass wir seit einem Jahr auch eine Psychologin haben, die regelmäßig bei den Familien ist. Und ja, und unter anderem auch unsere Lehrer, ne? Also die Grundfächer Deutsch, Mathe und Englisch unterrichten. Und das sind auch feste Lehrer, also wirklich die Kinder kennen sie auch. Und die kommen dann zweimal die Woche auf Station, gucken meistens bei den Schwestern auch rein und fragen, wo Bedarf ist oder wer von den Kindern gerade auf Station ist und wie sie sich auch fühlen. Also da muss man ja auch mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und ja, dann gehen sie in die Zimmer und manchmal verabreden sie sich auch, und weil es vielleicht gerade nicht passt, weil ein Kind zu einer Untersuchung ist oder irgendwie, und kommen dann wieder. Also die sind dann da auch sehr flexibel, muss ich sagen. Ja. Und dadurch, dass sie die Lehrer auch gut kennen, also manchmal, also es gibt natürlich Kinder, die dann auch manchmal eine kleine Ausrede haben, ne, die dann auch sagen, oh nee, heute geht's mir gar nicht so gut, aber die Schlingel kennt man dann ja auch meistens schon, und ja, die Lehrer lassen sich dann auch meistens was einfallen, also dass sie sie dann doch ein bisschen motivieren können.
Ein paar Klassiker bleiben einfach gleich.
Ja, natürlich.
Alles verändert sich ja in der sozusagen unmittelbaren Umwelt ja sowieso die ganze Zeit. Wie hat sich dein Arbeitsbereich einfach in den letzten 10 Jahren verändert?
Ja, also mit dem Umzug in die neue Klinik und mit unserem damaligen neuen Chef, dem Professor Lode, der ist ja 2009 nach Greifswald gekommen, hat sich die Behandlung auch verändert. Ne? Also wir haben viele Patienten aus dem Ausland bekommen, was natürlich zu Beginn auch für uns neu war und auch spannend und häufig sehr aufregend, weil die Patienten Englisch gesprochen haben oder russische Patienten haben wir, ukrainische ja jetzt auch. Und zur jetzigen Zeit ist das nach all den Jahren für uns eigentlich normal geworden. Also da denkt gar keiner mehr drüber nach. Mhm. Aber zum Anfang war das schon oft schwierig. Einfach auch dieses medizinische Englisch, ne? Man musste sich damit auch erstmal auseinandersetzen. Schwierig wurde es auch oft, wenn wir akute Situationen hatten, wo man schnell handeln musste, ne, um den Eltern das dann auch zu vermitteln. Und ja, aber ich muss sagen, wir sind da alle gut reingewachsen, und man hat sich dann auch manchmal einfach so ein Übersetzerbuch in die Tasche gepackt oder einfach dann später auch mit dem Translator. Mhm. Also damit arbeiten wir auch jetzt ganz viel, ne? Die Eltern, gerade aus der Ukraine, die sprechen nicht alle Englisch, und das geht eigentlich mittlerweile relativ gut, muss ich sagen. Das dauert natürlich immer, und die Zeit muss man im Alltag immer einplanen. Das ist oft, auch wenn es so Aufklärungsgespräche sind oder wenn man den Eltern irgendwas Wichtiges erzählen möchte, dann dauert das natürlich auch, ne? Weil unsere Dolmetscherin, die Lena, auch nicht immer verfügbar ist. Sie ist manchmal auch im ganzen Haus unterwegs, weil sie mit Kindern zur Untersuchung ist oder Kindern zur Diagnostik begleitet. Ne? Dann müssen wir es auch alleine machen. Aber das funktioniert mittlerweile alles, finde ich, ganz gut.
Gut, ja, was ist auch gut zu wissen, weil stell mir die Situation gerade vor. Richtig schwere Krise in der Familie. Und dann ist das Vokabular, man kennt sich ja selbst aus dem Urlaub, wie man mit Händen und Füßen dann auf einmal sozusagen einfach nur im Restaurant sitzt.
Ja.
Und dann geht es ja nochmal um was ganz anderes. Ne?
Ja.
Hast du da so eine ganz prägnante Situation noch im Kopf, wo du und Dolmetscher zu einer richtig ungünstigen Phase mal zusammenkommen mussten?
Ja, also eigentlich mehrere Situationen, aber also ich weiß, ich hatte mal Nachtdienst, und da ist ein Kind verstorben auch von einer russischen Familie, und ich hatte halt keinen Dolmetscher da, und das war auch, ich weiß auch gar nicht, wo unsere Dolmetscherin damals war, sie war nicht erreichbar oder es gab sie noch nicht, das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich wusste, dass auf der großen Intensivstation ein Anästhesist arbeitet, der Sprache mächtig ist. Und ja gut, aber der war natürlich nicht im Dienst, wie es dann immer so ist, aber die Kollegen hatten mir dann gesagt, dass gerade eine Kollegin aus dem Spätdienst nach Hause gegangen ist, und die habe ich dann tatsächlich nachts zu Hause angerufen, ne? Und habe ihr dann meine Situation geschildert, und ich war auch ein bisschen verzweifelt, weil ich gerne den Eltern sagen wollte, was wir jetzt machen. Ne? Also ich hatte immer den Eindruck, dass die Mama gedacht hat, ich nehme jetzt gleich ihr Kind weg, und ich weiß nicht, wie die das sonst so kennen auch, ne? Und ich wollte ja einfach sagen, dass wir genug Zeit haben und zusammen das Kind dann fertig machen. Und ja, die Kollegin war dann bereit und hat das den Eltern am Telefon dann erklärt alles und so. Aber es ist natürlich, wenn man sich vorstellt, man bekommt nachts einen Anruf aus der Klinik und dann soll man Eltern, die gerade ihr Kind verloren haben, so eine, also diese Informationen weiterleiten. Das ist natürlich dann auch unangenehm. Aber gut, das war auch eine Krankenschwester von der Intensivstation, die kennt sich mit schwierigen Situationen auch aus. Und ich denke, dass das dann in dem Moment in Ordnung war gewesen ist.
Ja, und vor allen Dingen, dass du es in so viel Schick hast, also du als Person, das nicht einfach sozusagen mit irgendeinem Translator abzuspielen am Telefon.
Ja.
Oder einfach sagen, komm mal her und einfach sagen, ich ja, mache ja Dienst nach. Das passt schon irgendwie, ist nicht mein Problem, sondern da du so viel Fingerspitzengefühl hast für diese.
Ja, aber ich glaube, das haben alle meine Kollegen. Mhm. Also wer auf der Kinderonkologie arbeitet, da also da würde ich,
glaube ich. Du jetzt nicht die Lorbein alleine einstreichen, das
nein.
Meinte ich jetzt nicht.
Nein, aber das ist schon wirklich so. Also wenn man da arbeitet, dann muss man das auch wirklich mögen, die Arbeit mit den Familien und auch so dieses Besondere, dass man nicht nur einfach zur Arbeit geht und seine Arbeit leistet, sondern einfach auch drumherum guckt. Und das machen auch alle meine Kollegen, also wirklich.
Sagt sie mit Stolz und ja. Lächelt dabei. Marie, weil du gesagt hattest, sozusagen, also der Übergang, sozusagen Betreuung am Lebensende. Es gibt ja sicherlich über die Jahre hinweg immer mal einen Wunsch, den der noch geäußert wird, sei es von der Familie, sei es von dem Kind selbst. Was sind so die paar, die dir so hängen geblieben sind im Kopf, wo du sagst, okay, die konnten wir zum Glück ermöglichen.
Ja. Also wir hatten mal ein kleines Mädchen, die hatte sich, ich weiß, sie ist im April 7 geworden. Ja, und sie hatte so mehrere Wünsche. Zum einen wollte sie gerne nochmal ins Disneyland und das gibt so Kinderträume, da kann man anrufen, auch als Schwester, ne? Also da sind alle sehr aktiv und manchmal kommen auch Anfragen, ob wir irgendwie ein Kind haben, was einen besonderen Wunsch hat. Und das konnten wir ihr dann erfüllen und sie wollte zu ihrem 7. Geburtstag auf einem großen Schiff fahren mit der Familie. Und da haben wir nachgefragt, hier im Museumshafen. Und dann ist sie, glaube ich, mit der Greifswald ist sie rausgefahren damals. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren noch ein paar Kollegen dabei. Und ja, das war, also es war, ich fand das für eine 7-Jährige ein außergewöhnlicher Wunsch, weil die meisten wünschen sich Technik. Ne? Also es ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Aber sie wollte mit einem wirklich großen Schiff fahren. Und das ist ganz schön, dass wir ihr das auch erfüllen konnten. Und dann hatte sie noch den Wunsch, sie wollte gern ein großes Feuerwerk haben, weil sie ist im Sommer gestorben und ich glaube, sie wusste auch, dass sie es nicht mehr schafft bis Neujahr und ja, es gab auch Kollegen aus der Reinigung, aus der Bettenaufbereitung, die machen so Pyrotechnik und ich weiß nicht mehr, wie das alles zusammengekommen ist, auf jeden Fall haben die sich wirklich aktiv gekümmert und auch mit dem Vorstand, das muss man alles anmelden, mit der Feuerwehr ja, und so. Und dann haben wir abends 23 Uhr an der Klinik ein Feuerwerk gemacht.
Hattet ihr da die Terrasse schon, dass man nee, das da raus konnte?
Nee,
schade.
Das haben wir dann zur Anklammerseite hingemacht. Ja, also so solche Sachen. Und eins, ja, das war auch mal ein Mädchen, die wollte immer gerne zu mir reiten kommen, weil wenn sie gesund ist. Aber leider haben wir das nicht mehr geschafft und den einen Tag, da war es halt so, als ich gemerkt habe, dass es dem Ende zugeht und ja, da bin ich kurzerhand entschlossen nach Hause gefahren und in den Stall gefahren und habe mein Pferd mitgenommen.
Bist du hergeritten?
Nee, schon mit dem Anhänger.
Okay.
Aber es war irgendwie, habe ich gedacht, naja gut, wenn du jetzt noch fragst, dann kann auch immer wieder einer Nein sagen.
Ja klar, das ist so.
Ja, ich hatte ein bisschen mulmiges Gefühl, aber das Feedback war hinterher positiv, also es war auch in Ordnung. Ja, und ja, dann habe ich das Pferd abgeladen auf dem Parkplatz. Und meine Kollegen haben mir auch geholfen auf Station. Also die haben sich dann vorbereitet, ihr ging es auch nicht mehr gut und oder nicht mehr so gut. Und ja, dann sind wir alle zusammen, kamen sie runter und haben so noch ein paar Möhrchen füttern und das hat alles gut geklappt, ja. Waren wir
schön.
Sehr froh.
Ja, wer viel fragt, kriegt viele doofe Antworten, ne?
Ja, das war
so. Aber da muss man wirklich sagen, da ist ja ein menschlicher Fokus. Wir sind ja,
ja.
Wir sind ja nicht nur mit Menschenhaut überzogen.
Also ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl damit gehabt, aber gut, es ist alles gut gegangen.
Mir kam gerade so das Wort Dankbarkeit also im Kopf. Wie zeigt sich das bei euch im Arbeitsbereich, gerade von den Angehörigen? Gerade wenn du sagst, viel Kulturkreis, viele Menschen aus unterschiedlichsten Ländern der Erde haben ja immer auch was anderes im Kopf mit Dankbarkeit. Und egal, wie es ausgeht, begleitet ihr über viele, viele Monate.
Mhm.
Was sind da so deine Eindrücke? Wie zeigt sich Dankbarkeit bei euch?
Ja, also wie du schon sagst, wir haben unsere Patienten ja wirklich Monate bis Jahre. Und ja, es sind einfach oft auch kleine Aufmerksamkeiten. Ne? Also wir haben auch schon Kinder oder Familien transplantiert zum Beispiel. Da waren mehrere Kinder in der Familie betroffen. Und die Mama hat zum Beispiel immer im Spätdienst oft irgendwas Schönes gebacken oder zubereitet, ne? Und den Schwestern dann hingestellt, einfach so, also was Syrisches. Mhm. Und unsere russischen, ukrainischen Mamas, die haben uns, das war gar kein besonderer Tag, es war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das vor Weihnachten war, da hat jede Mama was Schönes gekocht. Also die eine hat eine Torte gemacht, die andere hat Spezialitäten zubereitet, ne? Und da haben sie uns ein schönes Buffet gemacht, also fürs ganze Team. Ja. Und was auch häufig ist bei den russischen Patienten, wenn ein Kind verstorben ist, dann bekommen wir häufig noch Süßigkeiten am Tag, wo die Kinder verstorben sind. Und da ist es auch so, dass am 9. Tag, nachdem das Kind verstorben ist, ist es auch so ein Ritual bei denen, dass sie immer Süßigkeiten verteilen. Und da haben wir auch Eltern, die das wirklich, die bringen uns dann eine Torte oder noch, ne? Also die auch noch gerne zu uns kommen, obwohl es eigentlich so traurig ausgegangen ist.
Mhm. Ist das denn nach den 9 Tagen, ist das das längste, wo ihr nochmal was von den Menschen hört? Oder?
Nein, also wir haben Familien auch aus dem Ausland, die uns auch zu Weihnachten immer noch eine Karte schicken oder die uns auch mal besucht haben zwischendurch, ne? Also wenn sie mal irgendwie in der Nähe waren oder weil sie einfach nochmal zum Staging kommen, die Kinder nochmal durch untersuchen lassen und dann gucken sie auch rein und also ist auch für uns immer schön, wenn wir die Kinder dann nochmal wiedersehen und wie sie sich dann auch verändert haben wieder, ne? Die wir Haare haben und gesund aussehen und ja.
Wie sind denn die Gespräche? Wenn man jetzt nicht unbedingt eine Sprachbarriere da mittendrin hat, da kommt dann jetzt der kleine Knopf, kommt wieder und ist so mitten freudestrahlend im Leben und sieht dann vielleicht an dem Tag auch noch ein paar andere. Also dann merkt er auch nochmal wieder anders, der Mensch, auch schiete, so ging es mir auch mal.
Ja, also viele Kinder, also gerade wenn sie sehr klein gewesen sind, dann haben die gar nicht so Berührungsängste. Ich glaube, viele vergessen das dann auch. Ne? Meistens so sind es die Größeren dann, die noch viele Erinnerungen haben und die kommen dann auch nicht unbedingt so gerne wieder zurück. Also sind dann häufig eher die Eltern, weil sie einfach dankbar sind, ne, dass ihr Kind gesund ist und weil sie auch wissen, dass wir sie lange begleitet haben und eigentlich auch ein Stück weit dann Familie gewesen sind für einen langen Zeitraum.
Was war denn der längste Zeitraum? Also war das über Jahre hinweg?
Also wir haben einen Patienten, der mich schon als Schülerin begleitet hat und ich glaube damals war er 6 und ich glaube er ist ja mit 18 oder 19 verstorben. Also er hat immer wieder Rezidive gehabt, ne? Ist transplantiert worden und so, aber dann irgendwann da hatte, ja.
Wahnsinn, ne?
Ja. Mhm. Aber da haben wir zum Beispiel, die Mama, die schickt uns auch, die ist noch sehr aktiv im Kinderkrebsverein, die schickt uns auch jedes Jahr Weihnachten immer Päckchen und einen Brief mit lieben Worten. Also so richtig reißt die Verbindung dann doch nicht ab.
Nee, glaube ich, kann auch gar nicht so richtig, weil wenn ihr so viel Zeit miteinander verbracht habt und Emotionen schweißen ja wie mutmaßlich zusammen, das geht da gar nicht anders. In unserem Vorgespräch hattest du mir noch was von Auslandseinsätzen erzählt. Wie bist du denn überhaupt von deinem Lieblingssetting der Kinderonkologie überhaupt mal ins Ausland gekommen?
Ja, das war eigentlich dadurch, dass ich ja auch die Fachschwesternausbildung gemacht habe zur Anästhesieschwester und Kinderintensivmedizin, bin ich mit einer Hilfsorganisation nach Vietnam geflogen. Ja, weil noch eine Fachschwester oder eine Anästhesieschwester gebraucht wurde und dann bin ich da häufiger mal mitgeflogen und ich finde ja immer, dass das einfach der Beruf auch mit sich bringt. Man hat viele Möglichkeiten. Also man muss jetzt nicht nur in der Klinik arbeiten oder so. Das finde ich immer ganz gut. Also zum einen gibt es ja viele Fachbereiche, wo man sich einbringen kann und zum anderen kann man auch mal einen Auslandseinsatz mitmachen, wenn man die fachliche Qualifikation hat und das finde ich eigentlich ganz spannend. So, also es war mir eigentlich auch noch nie langweilig.
Und wie oft hast du das gemacht und was hast du da genau gemacht?
Ja, also 4 oder 5 Mal, ich bin nicht ganz sicher. Und da war ich als Anästhesieschwester mit, ne? Also wir haben die Narkosen gemacht und da wurden Kinder mit Mund-Kiefer-Gesichtserkrankungen operiert, also meistens Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und manchmal auch andere Fehlbildungen noch im Gesicht.
Und das habe ich in der Tat schon öfter gehört. Also wenn ich solche Sachen höre, höre ich oft Gaumenspalten. Und was ich auch relativ oft gehört habe, war Nepal und Linsen-OPs, also Katarakt-OPs.
Ja.
Ne, fand ich da auch interessant, weil da wurde mir dann immer gesagt, ja, die können danach ja wieder alle sehen. Das heißt, alle, die da sind als Behandlungsteam, sind da gottgleich, ne? Dass das irgendwie so funktioniert.
Also ich für mich auch so meine Erfahrung, die ich immer gemacht habe, also war das sehr... Die Eltern waren natürlich immer sehr dankbar. Das waren natürlich häufig Familien so aus ärmeren Bergdörfern, ne, die ihre Kinder da zu den OPs gebracht haben. Und natürlich, wenn man aus so hoch zivilisierten Ländern kommt, dann ist das natürlich auch eine andere Umgebung. Ne? Wir waren da schon in Krankenhäusern und so. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da ging es dem Kind auch nicht so gut. Es war sehr klein und ist dann auch in den Aufwachraum gegangen und wir haben dann das nächste Kind eingeleitet und als alles gut war, das Kind schlief, habe ich dann zu meiner Anästhesistin gesagt, ich gehe dann mal in den Aufwachraum gucken. Und dann war das Kind nicht da. Nicht mehr, wo ist das Kind? Ja, aber das hing schon im Flur in der Hängematte und wurde von der Mama gefüttert. Ne? Also ja, das sind einfach andere Standards als wir. Aber man ist auch einfach, wenn man wieder da ist, ne, merkt man auch, wie gut wir das hier eigentlich haben. Ne? Also ich habe mein Material in den Schränken, da kommt morgens eine Moduldame und bestückt alles. Nee, es ist wirklich so. Ne? Es ist nicht überall so. Ne? Und ja. Und häufig schimpft man ja auch manchmal, wenn irgendwas nicht da ist, ne? Aber wenn man das erstmal kennengelernt hat, dann weiß man auch, es geht auch anders. Nee, aber es sind einfach schöne Erfahrungen gewesen und ja, ich habe es gerne gemacht, ne? Und wie gesagt, also der Beruf, der bietet einfach viele Möglichkeiten.
Kennst du noch irgendwie Aktive, die gerade in Auslandseinsätzen fahren? Weil mir ist das in den letzten Jahren deutlich weniger, dass man so mal im Gespräch ist, dass man weiter wegfährt. Weil sonst habe ich öfter mal, wir fahren nach Indien, wir fahren mal nach Afrika. Und dann fragt man ja immer, Mensch, was macht ihr denn da? Mhm. Ne? Und höre ich jetzt immer irgendwie weniger?
Nee, ich auch nicht. Aber ich denke, das hat auch so ein bisschen mit der Corona-Zeit zu tun, weil das ja dann alles hinfällig war und alles erstmal eingeschlafen ist, ne? Ich weiß, dass auch ein ärztlicher Kollege in Moskau Kinderonkologie dort betreut hat und da viel gemacht hat, aber dass das jetzt einfach Corona-bedingt und jetzt einfach auch durch den Krieg nicht so richtig vorwärts geht, ist auch alles sehr traurig, weil die Leute da viel Arbeit reingesteckt haben. Ne?
Ist das, das ist mir vorhin gerade nochmal aus dem Kopf gekommen, mir wurde damals immer erzählt, bei den Auslandseinsätzen, dass es ja keine so richtige Warteliste gibt, sondern da wird irgendwie bekannt in den Dörfern rundherum, da kommen jetzt welche und dann strömen die Leute los. Das heißt, man weiß zwar, es kommen heute vielleicht 10 oder 50 oder 100 und dann stehen die vor der Tür und dann geht das los.
So ist das nicht. Also die Patienten werden schon gesichtet. Ne? Okay. Das machen die Chirurgen und Anästhesisten. Also man muss die Kinder natürlich auch angucken.
Nee, das ja, nein. Ich meine, ob ihr morgens am Tag schon wusstet, dass sozusagen von Buchstabe, also diese 36 kommen heute.
Ja, das wusste ich. Also wir wussten auch, welche Kinder kommen, genau.
Okay.
Und die werden dann auch festgelegt und werden dann einbestellt.
Okay, dann habe ich was gelernt. Ne?
Schön.
Haben wir irgendwas vergessen, Mary? Mein Fragenkatalog ist fast ausgeschöpft, würde ich sagen.
Nö, also ich glaube nicht. Also ich kann den Beruf nur empfehlen. Also es ist natürlich, kommt ja häufig auch in den Medien, ne, dass dieser Personalmangel auch die Stimmung sehr drückt. Ne? Das ist auch so. Aber ich denke, zwischenzeitlich muss man sich auch nochmal bewusst werden, wo man arbeitet und wofür man das macht. Auch wenn der Tag hart war. Und zumindest kann ich auch für meine Kollegen sagen, dass sie mit viel Engagement jeden Tag zur Arbeit gehen und ihr Bestes geben. Ne? Auch wenn häufig mal ein bisschen Unmut hochkommt. Hm. Aber ich glaube, zumindest für jede Schwester und Pfleger bei mir sprechen zu können, dass sie gerne zur Arbeit kommen. Also, weil sie ihren Beruf gerne machen. Ne? Und die Umstände machen es momentan schwer, aber so grundlegend muss ich sagen, ja.
Ich finde es also aus meiner Perspektive immer ganz erstaunlich, in welchen Bereichen ungefähr auch welche Menschen arbeiten. Weil ich würde ja bei euch auch unbedingt erwarten, dass ihr hochemotionale Menschen seid, die sich einfühlen können, die auch trotz dessen, dass sie emotional sind, eine hohe Stressstabilität haben.
Ja.
Was ja irgendwie manchmal auch schwer zu finden. Mhm. Ne? Also solche Menschen. Ne?
Naja, also deswegen sage ich, also auf der Kinderonkologie kann man, glaube ich, nur arbeiten, wenn man das wirklich möchte. Zum einen wegen der Krankheitsbilder und dann auch, weil man die Familien auch immer dabei hat. Ne? Also es guckt dann immer jemand auf die Finger, also das muss man auch lernen. Und man ist nicht nur für den Patienten zuständig. Ne? Also man hat auch manchmal eine Mama oder einen Papa, dem es richtig schlecht geht. Das ist gar nicht, sag ich mal, das Hauptproblem des Kind, sondern einfach die Familie drumherum. Ne? Also da müssen wir auch ganz viel organisieren und mit einschreiten, wenn es irgendwie schwierig wird fürs Kind auch. Ne?
Das fällt mir immer auf, wenn es immer um die Diskussion geht, sozusagen Kinderkrankenpflege oder Pflegefachmann, Pflegefachfrau, dass in der gesamten Gesellschaft irgendwie nie dieser Fokus ist, dass das so eine allumfassende Aufgabe ist mit Beraten, Einleiten und eigentlich die Familie da oft im Zentrum steht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein anstrengender Beruf ist und dass gerade die, wenn man in die Ausbildung geht und man hat sozusagen Pädiatrie im Fokus, dass man denn das sozusagen in der Arbeitswelt oftmals gar nicht erlebt, sondern man sieht dann erwachsene Menschen, die ein Problem haben, emotional belastende Situation und dann das kleine Kind.
Ja, aber deswegen habe ich auch gesagt zum Anfang, zum einen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ne? Und dann ich finde so allein schon die Krankenbeobachtung unterscheidet sich einfach von Erwachsenen. Ne? Also wenn ich einen Säugling habe, ein Neugeborenes habe, ein Frühchen habe oder ein Kleinkind habe, die sich halt nicht so äußern können wie ein Erwachsener. Ne? Also da ist ganz viel Krankenbeobachtung gefragt von der Kinderkrankenschwester oder dem Kinderkrankenpfleger. Und auch unsere Familien und die, mit denen wir täglich zu tun haben, da müssen wir halt immer gucken, stimmt das Setting oder geht es der Mutter gerade nicht schlecht? Ne? Das wirkt sich auch immer auf die Kinder aus. Also wenn man damit viel zu tun hat, merkt man das einfach auch, dass einfach diese positive Energie, die Kinder auch brauchen, um gesund zu werden oder auch um das Ganze durchzustehen. Also das ist auch häufig abhängig mit von den Eltern. Ne? Und umso freudiger bin ich, dass wir seit einem Jahr auch eine Psychologin mit auf Station haben und die uns da täglich unterstützt. Ne? Also ansonsten, also vorher hatten wir natürlich auch unsere Seelsorge, die auch immer mit drin ist, die wir auch jederzeit anrufen können und aktiv wird. Aber es ist einfach wichtig, dass man immer jemanden auf Station hat und auch einfach mal prophylaktisch in die Zimmer geht und guckt, Mensch, was ist hier los? Und, ne? Und schon mal vorweg ein bisschen Spannung rausnimmt. Einfach, weil sie sich mit den Eltern unterhält oder Probleme bespricht.
Wie sehen deine Kinder deine Arbeit?
Also, meine Tochter hat vor einiger Zeit zu mir gesagt, Mama, was passiert bloß, wenn deine Generation ausstirbt? Ja, nee, die sehen das ganz positiv eigentlich. Also, die haben natürlich auch, die erleben viel mit. Meine Tochter zum Beispiel, die hat auch häufig mitbekommen, wenn ich abends nochmal los bin, wir hatten ja viele ausländische Patienten auch mal in der Häuslichkeit, denen es nicht gut ging, wo ich dann mit unserer Oberärztin hin bin abends noch. Und sie hat mich auch immer gefragt, wenn ich wieder da war, ob das Kind jetzt noch Schmerzen hat oder ob es ihm jetzt gut geht. Und wenn ich gesagt habe, nee, dem Kind geht's jetzt gut, dann wusste sie auch, dass es verstorben ist. Ne? Also sie hat nie direkt gefragt, ob es tot ist jetzt, aber sie hat das einfach gespürt und an meiner Reaktion und ja, nee, ich glaube, meine Kinder sind sehr stolz drauf.
Das war auch nicht die Frage, das habe ich manchmal, das hat man ja so, wie lässt man die Familie auch dran teilhaben, ne?
Ja.
Also es gibt ja so typisch, man kommt nach Hause und Tür zu,
ja.
Und man verschließt sich sozusagen, aber mit denen umgibt man sich ja die ganze Zeit mit der Familie und dann ist es ja, weil du bist ja auch so ein hippliger, emotionaler Mensch, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass man bei dir irgendwie nichts im Gesichtsausdruck ansieht zu Hause.
Nein, nee, und meine Kinder haben das ja alles immer miterlebt, so wenn ich nochmal los bin oder als ich jetzt mit meinem Pferd in die Klinik gefahren war, war meine Tochter auch mit, die hat mir auch geholfen und nee, also das, wir unterhalten uns auch darüber manchmal, wenn es irgendwie schwierige Sachen gibt, einfach weil ich ihnen auch immer zeigen möchte, dass manche Sachen, die einem so im Alltag passieren, gar nicht so schlimm sind. Ne? Also man kann nicht immer alles abtun, aber es gibt einfach viele schwierige Situationen, so die wir einfach miterleben und ich finde, da kann man auch ganz dankbar sein, dass es einem gut geht einfach, dass man gesund ist und dass die Kinder gesund sind und alles irgendwie läuft.
Schwierig für mich ist ja immer noch, einen Abschluss zu finden, aber vielleicht ist das gerade ein guter Zeitpunkt. Vielen Dank, Mary, für deine Zeit und für deine Ausführung und beim nächsten Mal begrüßen wir die Hebammen und darauf freue ich mich auch. Vielen Dank, Mary.
Sehr schön, vielen Dank.
Das war der Podcast Work Spotlight.
Wir wissen, dass es euch gefallen hat, weil ihr einen neuen Einblick in die UMG gewinnen konntet.
Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Work Spotlight. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Euer Markus
und euer Martin.